Westring Richtung Gubristunnel, stockender Verkehr ab Urdorf Süd.
Die Nachrichten von SRF um 10 Uhr mit Marco Koller. In der Schweiz haben im Jahr 2023 mehr als 700.000 Personen zu wenig Geld verdient, um den täglichen Bedarf zu decken. Dazu zählen unter anderem Essen, Mobilität oder auch die Wohnung. Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, waren 8,1% der Bevölkerung von Einkommensarmut betroffen, etwa gleich viel wie im Jahr davor. Zugenommen hat hingegen der Anteil an Personen mit offenen Rechnungen. Im Jahr 2023 lebten 6,3% der Bevölkerung in einem Haushalt mit mindestens zwei Arten von Zahlungsrückständen, ein Plus von 1,5 Prozentpunkten. Trotzdem gehöre der Lebensstandard in der Schweiz in Bezug auf das verfügbare Einkommen nach wie vor zu den höchsten in Europa, schreibt der Bund. Opfer von Menschenhandel haben in der Schweiz letztes Jahr vermehrt Schutz gesucht. Die Fachstelle Menschenhandel und Frauenmigration hat 51 Personen in Schutzunterkünften untergebracht. Im Vorjahr waren es 34. Beraten hat die Fachstelle insgesamt 208 Opfer von Menschenhandel, wie sie mitteilt. Rund drei Viertel seien sexuell ausgebeutet worden. Am häufigsten hätten sich Personen aus Ungarn, Rumänien oder Kolumbien bei der Fachstelle gemeldet. Am Wochenende hat der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa seine neue Regierung vorgestellt. Und jetzt zeigt sich, nicht alle sind zufrieden damit. Von kurdischer Seite gibt es Widerstand. Die neue syrische Regierung widerspiegle nicht die Vielfalt des Landes, sagt die autonomische kurdische Verwaltung, die Gebiete im Norden und Nordosten Syriens kontrolliert. Entscheide der Regierung sehe man daher nicht als verbindlich an. Doch ohne den Rückhalt der Kurden werde es schwierig für al-Sharaa langfristig zu regieren, sagt Nina Amin, Nahostkorrespondentin der ARD.
Sie kontrollieren ca. 30% des Landes. Ohne sie wird es keine Stabilität in Syrien geben. Und davon hängt das politische Überleben von al-Sharaa ab. Das erwartet das Ausland von ihm und nicht zuletzt auch die vielen kriegsmüden Syrerinnen und Syrer.
Doch die Sicherheitslage in Syrien sei sehr zerbrechlich.
Aus dem Ausland gibt es offenbar großes Interesse daran, dass die islamistische Übergangsregierung unter al-Sharaa scheitert. Es gibt offenbar auch konkrete Hinweise auf Anschlagspläne. Es gibt noch viele IS-Zellen im Land, andere Kräfte. Also von Ruhe sind die Syrer weit entfernt. Und mit den Kurden zusammen kann es eventuell klappen, das zu befrieden, aber ohne die Kurden nicht.
Sagt ARD-Nahost-Korrespondentin Nina Amin. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 12.742 Punkten. Das ist ein Minus von 0,8%. Der Euro wird zu 95,42 gehandelt und der Dollar zu 88,10. Das Wetter in der Ostschweiz und in Graubünden ist es bewölkt und teils nass. Sonst ist es zeitweise sonnig, im Westen und Süden sogar ziemlich sonnig. Die Temperatur erreicht etwa 12 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Tobias Meyer.
SRF 1.
Sagen Sie mir, was haben Betznau, Gösgen, Leibstand und Mühleberg, wo die Aargauer Ortschaft Kaiseraugst nicht hat? Antwort: ein Atom- oder Kernkraftwerk. Kaiseraugst hat darum geheiss, weil vor genau 50 Jahren Besetzerinnen und Besetzer verhindert haben, dass man anfangen konnte. Die Grossdemonstration ist als erste grosse Anti-AKW-Bewegung der Schweiz in die Geschichtsbücher eingegangen. Und darum reden wir in dieser Stunde über die bewegte Zeit. Zum einen mit dem damaligen Direktor von der Kernkraftwerk Kaiseraugst AG, Ueli Fischer, und zum anderen mit dem damaligen Aktivist und Mitgründer von der Bewegung Gewalt. Freie Aktion Kaiseraugst, Peter Scholler. Ja, Peter Scholler, wann sind Sie das letzte Mal zu Kaiseraugst gewesen?
Gestern. Wir sind am Vorbereiten vom Fest für morgen.
Also das 50-Jahr-Jubiläum sozusagen. Und Sie, Ueli Fischer, wann sind Sie das letzte Mal zu Kaiseraugst gewesen?
Schon lange nicht mehr. Ich möchte mich nicht erinnern, wenn es gewesen wäre.
Und jetzt, wenn Sie so hören, es gibt ein Fest dort, würden Sie allenfalls vorbeigehen und da...
Ich bin nicht eingeladen und wenn ich eingeladen würde, könnte ich mir das vorstellen, auch zu gehen.
Der Peter Schuller nickt, ja, das holen Sie nach in dem Fall.
Wir haben es vergessen, wir laden ihn noch ein. Ueli, bist du eingeladen?
Warum sich das Kaiseraugst energischen Widerstand gegen die Atomenergie formiert hat und erst noch Erfolg gehabt hat, das also im Treffpunkt. Und falls auch Sie besondere Erinnerungen oder Erlebnisse haben mit der Besetzung von Kaiseraugst vor 50 Jahren, dann schreiben Sie uns via srf1.ch und Kontakt ins Studio. Am Mikrofon ist der Mike Lamar. Mit dem Tom Petty und schon mit der Gitte Henning. Mit jedem Abschied fängt was an. Der Treffpunkt auf SRF 1 führt uns heute exakt 50 Jahre weit zurück. Damals hat man im aargauischen Kaiseraugst, ganz nahe bei der Grenze zu Deutschland, ein Kernkraftwerk anfangen bauen. Es wäre auch alles bereit gewesen, Anfang April 1975. Die Bewilligung unterschrieben, die Baumaschine für den Aushub bestellt und nach der kurzen Osterpause hätten die loslegen sollen. Aber während dieser paar Tage Ostern ist das Gelände von der geplanten Baustelle ein bisschen östlich von Kaiseraugst auf einmal besetzt gewesen. Gebaut worden, so viel vorweg, ist das AKW letztlich nie. Wir erinnern uns zurück an die Zeit, wo die Gemüter sich erhitzt haben, während die Brennstäbe kalt geblieben sind. Zwei, die sehr direkt involviert waren, sind bei mir zu Gast, Ueli Fischer, seinerzeit Direktor von der Kernkraftwerk Kaiseraugst AG, wobei AG nicht für Aargau steht, sondern für Aktiengesellschaft, und der Peter Schuller, vor 50 Jahren Mitgründer von der Bewegung Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst und eben einer von diesen vielen Besetzerinnen und Besetzer, die das Gelände blockiert haben. Ganz herzlich willkommen an dieser Stelle.
Gern geschehen.
Ja, Peter Schuller, hätten Sie das Mal, wo die Besetzung angefangen hat, gedacht, dass so eine riesige Sache daraus könnte werden mit bis zu 15'000 Menschen auf dem Gelände?
Nein, haben wir nicht, weil wir haben ja das noch nie können üben. Wir haben zwar Training gehabt und Vorbereitung zwei Jahre voran, aber wir haben ja nicht gewusst, ob es funktioniert. Dann haben wir gedacht, ja gut, wir sind am Morgen um 6 Uhr, wenn wir 50, 60 Leute sind, bleiben wir, sonst gehen wir wieder heim. Es sind dann mehr gewesen und so Mittag, wo dann eben der Uli Fischer auch noch gekommen ist, kann sagen, wir sollen wieder heim. Haben wir gefunden, nein, wir gehen nicht. Aber dann, wie machen wir das mit dem WC und mit Essen und so weiter? Dann haben wir auf Strukturen bauen und nicht gewusst, dass das so lange geht.
Und auf die Strukturen kommen wir noch zu reden. Sie, Uli Fischer, wo Sie das mit der Besetzung mitbekommen haben, haben Sie gerade gedacht, auweia, das könnte mühsam werden? Oder sind Sie davon ausgegangen, wir werden gleich weitermachen können auf dieser Baustelle?
Ich bin nicht überrascht gewesen, weil wir in Deutschland, in Wiel, eine ähnliche Übung schon haben können mitverfolgen. Und, hat dann aber gedacht, in der Schweiz wird das ein bisschen geruhsamer ablaufen. Haben wir aber die Taschen dabei.
Peter Scholler, wie hat die ganze Bewegung überhaupt angefangen? Sie haben es angedeutet gehabt, es hat schon eine erste Bewegung gegeben, um Weihnachten 73 herum. Wie hat sich und wann genau der aktive Widerstand formiert im Hinblick aufs AKW Kaiseraugst?
Also nachdem eben 73 eigentlich das Bundesgericht entschieden hat, dass die betroffene Bevölkerung nichts zu sagen hat, also auch gemein nicht, hat dann das NWA, was es schon gegeben hat, die Ur-Bürgerinitiative, hat ein bisschen die Luft ausgehauen. Dann haben wir gefunden, okay, es gibt ja noch Möglichkeit, gewaltfreie Bewegung, gewaltfreie Aktionen. Und das haben wir dann gesagt, machen wir, gründen wir die GAK. Und haben dann trainiert. Und wir haben gesagt, es ist zwar nicht legal, aber es ist das letzte Mittel, zum das Werk verhindern und haben dann Ortsgruppen gebildet und Informationen ausgestellt und übrigens auch der Kernkraftwerk Kaiseraugst gesagt, wir besetzen einmal. Also die haben es gewusst, jetzt einfach niemand geglaubt und wir haben wirklich 2 Jahre voll drauf geschafft, dass wenn halt dann die Bagger kommen, dass wir dann aufs Gelände gehen.
Warum sind Sie überhaupt gegen Atomstrom gewesen? Ich meine, das KKW Betznau ist dort schon mehrere Jahre gelaufen, das von Gösgen ist gerade gebaut worden. Der Reaktorunfall von Three Mile Island in den USA oder Tschernobyl in der heutigen Ukraine, die haben gar noch nicht stattgefunden. Warum der Widerstand?
Das ist eine Geschichte für sich, das ist schon eine gute Frage, weil ich habe tatsächlich als Baumeister, was ich habe gefunden am Anfang bei der Ausbildung, das ist ja friedliche Nutzung der Atomenergie, grüner Strom, wo man heute jetzt sagt, aber wo man sich dann vertieft hat, hat man dann gemerkt, aha, doch, es hat doch noch ein paar Höckli und die Wissenschaftler, die wir dann gehabt haben, haben dann gesagt, okay, passt auf, das ist wirklich das Spiel mit dem Feuer, mit dem Teufel, das ist wirklich gehört nicht zu den Menschen. Das kann man auch anders machen. Man hat dort schon gesagt, es gibt natürlich andere Möglichkeiten, Sonne und Wind. Und von dem her hat man natürlich sich mehr immer eingelesen und Überzeugung gekommen, wir müssen das verhindern. Und vor allem auch die Ballung im Raum Basel, wo natürlich extrem viel Plan war, in AKW, haben wir gesagt, das mag es nicht leiden.
Uli Fischer, gehen wir auch bei Ihnen als Ex-Direktor von der KKW Kaiseraugst AG ganz am Anfang zurück. Haben die Verantwortlichen irgendwie geahnt, dass irgendetwas im Busch gewesen ist? Also der Herr Scholler hat es angedeutet, Sie sind irgendwie informiert worden oder haben Sie trotzdem auf dem falschen Fuß verwischt, sozusagen?
Nein, eigentlich nicht. Wir haben damit müssen rechnen, dass das Gleiche passiert. Aber wie es dann durchgeführt wird, da haben wir noch keine Kenntnis gehabt. Ich will aber auch im Gegensatz zum Herrn Scholler sagen, ich bin der Auffassung gewesen, schon damals, Kernenergie ist eine Methode zum Strom produzieren, ohne Emissionen, ohne CO2-Ausstoß und auf kleinstem Raum. Und ich finde das heute noch, dass das richtig sei.
Also das ist eine Debatte, bekanntlich, die weitergeht, ganz eindeutig. Was würden Sie sagen, wenn Sie so zurückschauen? Ist die Bevölkerung dort Mitte 70 Jahre kritisch oder zunehmend kritisch gewesen gegenüber dem Kernkraftwerk oder der Kernenergie im Allgemeinen? Ist das so irgendwie, das haben wir stark gewesen, sozusagen?
Also es ist natürlich zu unterscheiden. In der Schweiz gibt es ein Aargau auf der Schweizer Seite und gibt eine Seite Fricktal, die auch noch zum Aargau gehört, wo die Basler Seite ist. Und die Basler haben immer noch ein bisschen anders gedickt. Und von dem her sind wir immer noch ein bisschen frecher gewesen. Und Basler haben euch zuerst gemerkt, gesagt, okay, doch, Atom ist nicht gut. Und das ist dann eigentlich von dort entstanden, weil die ganze Schweiz ist eigentlich dort schon noch für AKW gewesen. Und wie gesagt, es hat ja AKWs gehabt. Aber wir haben dann wirklich aus der Erfahrung Wiel, Fessenheim und so weiter, die Regio Basiliensis hat einfach schneller, früher das Ticket und gesagt, okay, wir müssen uns wehren.
Also da würden Sie vielleicht, Ueli Fischer, auch sagen, grundsätzlich hat sie einen Rückhalt gespürt von der Bevölkerung bis dato, aber dann ist der Widerstand halt immer grösser geworden von dem Aargauer Nest, sage ich mal, wie der Herr Scholler das angedeutet hat.
Er hat es richtig gesagt, es ist eigentlich eine isolierte Opposition gsi aus dem Raum Basel. Nicht aus dem Aargau, sondern aus Basel und aus dem angrenzenden Deutschland. Und es war auch so ein bisschen importiert gewesen auch. Und darum bin ich, haben wir die Auffassung gehabt, völlig richtig, dass wir da das Werk bauen.
Wir können es vorwegnehmen. Fast 3 Monate ist die Besetzung von der Baustelle, wo nie wirklich eine Baustelle geworden ist, gegangen. Erst im Juni 1975 ist sie beendet worden. Was auf dem Gelände in selber Zeit alles passiert ist, aus Sicht der Aktivistinnen und Aktivisten, oder eben nicht passiert ist, aus Sicht der Behörden und der Verantwortlichen von der KKW Kaiser August AG, das im zweiten Teil vom heutigen Treffpunkt. Und Ihre Erinnerung an das Mal? Vielleicht als Mitglied vom Protest oder von der entsprechenden Aargauer Behörde, weiterhin via srf1.ch und Kontakt ins Studio. Und übrigens, einen einstündigen Doc-Film zu dem Thema gibt es am Donnerstagabend um 10 ab 8 Uhr auf Fernsehen SRF 1.
Versprich mir, dass du jeden Tag wie den letzten lebst, dann kann ich leichter gehen. Hab diese Worte oft geprobt, doch sie klingen verstaubt. Ich dreh mich um, denn ich geb so was Großes auf. Das Leben liebt sich und man ist immer mittendrin und sucht in einem Sinn. Zufall kalkuliert und im Glück geschraubt, zu oft gezweifelt und mir selbst die Kraft geraubt. Versprich mir, dass du wieder leicht optimistisch bleibst, egal was auch passiert. Man ist wütend, stark verletzt und high und hofft, dass alles immer wieder weitergeht. Man wundert sich zutiefst, wie schnell die Lebenszeit nur weiter dreht. Jetzt ist klar, Geschichten wie die unseren will ich archivieren und nie wieder verlieren. Mit jedem Abschied fängt was an. Sag mir auf Wiedersehen, vielleicht glaub ich dran. Doch wer weiß, wie lang's dauern kann. Mit jedem Abschied hört was auf und mit jedem doch wer weiß, wie lang's dauern kann.
Baby, I know the story. I've seen the picture. It's written all over your face. Tell me, what's the secret that you've been hiding? And who's gonna take my place?
I should have seen it coming. I should have seen it coming.
SRF 1 am Montagvormittag mit dem Treffpunkt. Vor haargenau 50 Jahren hat die Schweiz etwas erlebt, was es bis dann noch nie gegeben hat bei uns und was sich allwegen die meisten nicht hätten vorstellen können. Anfang April 1975 ist der Grundstein gelegt worden, allerdings nicht für das geplante Kernkraftwerk Kaiseraugst im westlichsten Zipfel von Aargau, sondern für die Anti-AKW-Bewegung in der Schweiz. Während der Osterpause haben die Besetzerinnen und Besetzer auf dem Gelände sich breit gemacht, wobei schon über die Weihnachtstage 73 eine Handvoll Leute dort protestiert haben. Peter Scholler, als Mitglied der Aktivisten und Mitgründer der Bewegung Gewaltfreie Aktion Kaiseraugst, wie ist die Aktion aus Ihrer Sicht zuerst weitergegangen? Sie haben es angedeutet, nachdem Sie zuerst mit etwa so 60 Nasen gerechnet haben, haben Sie gemerkt, ui, wir müssen da eine richtige Infrastruktur bereitstellen.
Das ist tatsächlich so gewesen. Also, nicht nur Kernkraftwerk Kaiseraugst AG war überrascht gewesen, sondern wir auch ein bisschen, weil wir haben ja angenommen aus der Erfahrungen von Wiel, wo wir ja kennt haben, das ist parallel ja gelaufen im Deutschen, wo die brutalen Räumungen von der Polizei und NATO-Stacheldroht und so weiter, haben wir gedacht, ja gut, einen Tag, zwei, und nachher sind wir weg. Das ist dann nicht passiert. Ausser eben der Ueli Fischer, der ist gesagt, wir sollen wieder heim, ist eigentlich nichts passiert, etwa die Polizeiauto, aber es war relativ ruhig gewesen. Dann haben wir gesagt, gut, wir haben ja dann mal durchgedacht, jetzt brauchen wir doch Baracken, wir brauchen Infrastruktur, Schlafräume. Es hat dann noch ein Haus gehabt, einen Schopf, da haben wir natürlich einfach beschlagnahmt, dort haben wir können mal notdürftig drinnen hausen und wohnen und das Essen organisieren, auch WC und so weiter, also das Übliche. Und zum Glück haben wir dann einen Haufen Bauern gehabt, die wirklich handwerklich und materialmässig sind arbeiten und das berühmte Rundhaus gebaut haben, wo dann das Zentrum war. Und somit haben wir dann eigentlich eine gute, komfortable Infrastruktur gehabt in einem Dörfli.
Wie gross war die Angst, dass trotzdem noch die Polizei könnte kommen und zu, ich sag mal, ein bisschen härteren Methoden greifen?
Also das haben wir ja geübt und anders gerechnet, aber sie sind nicht gekommen. Und dann wären wir einfach hocken geblieben, weil eine Besetzung ist relativ etwas Einfaches. Da braucht es kein Studium, da ist man einfach mit dem Körper auf einem Gelände, wo einem nicht gehört. Und nachher wehrt man sich nicht und ist freundlich und muss halt dann nicht vorgetragen werden. Und das haben wir ja geübt, aber es ist nichts passiert.
Und wieso sind denn so viele Leute gekommen, letztlich 15'000 etwa? Damals hat man ja noch nicht mit Handy oder Internet können mobilisieren.
Nein, das ist alles per Telefon und per weiss nicht wo, weiter sagen, passiert. Und das war schon die Vorarbeit von den 2 Jahren mit der Gründung von der Netzgruppe, das Netz aufgebaut und die Überzeugung, wir brauchen kein AKW. Und das war eigentlich Beweis gewesen, weil man hat gesagt, gut, am Wochenende die Grossdemo, wenn dort wirklich, wenn es dort hält, dann bleiben wir. Und das hat wirklich, sind viele Leute gekommen, wir sind ein bisschen überfordert gewesen, aber dann haben wir gewusst, okay, die Bevölkerung trägt es und somit ist dann, dann ist es darum gegangen, wie lang und jetzt richten wir es ein.
3 Monate sind es letztlich gewesen. Uli Fischer, schauen wir die Sicht von der Gegenseite an, von den Verantwortlichen. Wie haben Sie den Anfang von der Besetzung erlebt? Ich nehme an, so ganz widerstandslos haben Sie damals als administrativer Direktor vom geplanten KKW den passiven Widerstand nicht wollen entgegennehmen, oder?
Ich bin an dem frühen Morgen vom 1. April aufs Gelände gegangen. Und als sie auffordert, sie sollen das Gelände verlassen, weil das eine illegale Besetzung von einem Grundeigentums, vom Grundeigentum von dieser Gesellschaft sei. Ich habe ja nicht erwartet, dass sie wirklich gehen. Aber ich hätte gefunden, solange es nur wenige sind, könnte man sie auch, räumen. Es ist mir auch bewusst gewesen, wenn dann sehr viele dort wären, dann könnte man da nicht mehr so viel machen, ohne dass man einen riesen Einsatz mit Polizei und so weiter hat. Und das haben wir ja wollen vermeiden.
Wie gross war Ihre Enttäuschung, dass die Polizei eben nicht im grösseren Stil aufmarschiert ist?
Sie ja, quasi wir haben eben nicht wollen, dass die Polizei im grossen Stil aufmarschieren muss. Wir haben auch ein bisschen an Vernunft appelliert von diesen anfängliche Besetzer, sie sollen das wieder aufgeben. Das sei nicht sinnvoll, was sie da machen. Ohne Erfolg. Und wo dann die Besetzung immer mehr aus dem Mass angenommen haben, immer mehr Leute gekommen sind, ist ziemlich klar gewesen, dass man mit polizeilichem Einsatz sinnvollerweise nicht mehr dagegen ankämpfen kann. Man hat dann sehr klein auf Verhandlungslösungen gesucht. Und die haben dann letztlich irgendeinen Erfolg gehabt Mitte Juni. Aber es hat dann lange, lange Verhandlungen gebraucht und Konzessionen von beiden Seiten.
Wie stressig war die Zeit gewesen? 3 Monate in einer doch gewissen Ausnahmesituation. Für Sie, Herr Fischer, wie belastend war das für Sie?
Es war stressig gewesen. Aber als junger Mann hat mir so eine Herausforderung gepasst und ich bin mit vollem Elan, habe ich meine Funktion wahrgenommen und es hat mir irgendwie noch Freude gemacht, dass ich den Alltag mit so etwas garnieren.
Bei Ihnen, Herr Scholder, wie haben Sie das erlebt?
Uli Fischer hat natürlich die komfortable Lage gehabt, ist angestellt gewesen, ist Zahl gewesen für das. Und wir im Gegensatz haben müssen nebendran noch arbeiten und zu oben oder irgend durch den Angestellten aufs Gelände gehen. Also wir sind teilweise natürlich dann ein bisschen schon in einer anderen Lage gewesen. Teilweise hat es auch Kündigungen gegeben, also Probleme mit dem Beruf. Bei mir am Schlussendlich ja dann auch. Aber, ja, die Ungewissheit, was passiert, ist ungewohnt gewesen. Und wir haben es mit einer gewissen Gelassenheit Tag für Tag genommen. Aber wie gesagt, nach 11 Wochen Besetzung sind wir dann doch die Kerngruppe sehr froh gewesen, dass es nicht mehr war. Weil die Besetzung hat ja direkt auch nichts bewirkt. Es hat auf den riesen Aufschrei gegeben und ein Hallo. Aber als sich wieder Uli Fischer gesagt hat, ist nebendran natürlich dann der Gerwig Hubacher und so, hat natürlich die Vernunftlinie, den politischen Rechtsweg quasi müssen laufen. Und da ist dann ins Laufen gekommen, die Verhandlungen und Quergespräche, bis dann eben Bundesrat gesagt hat, okay, wir verhandeln.
Sie wirken generell da im Studio sehr entspannt, einem Umgang miteinander ist mir aufgefallen. Wie emotional ist man damals gegenübereinander eingestellt sein? Oder hätten Sie sich am liebsten an die Gurgel mögen gehen? Oder wie Sie, Herr Fischer, angedeutet haben, irgendwo durch, haben Sie es halt auch mögen prestieren, dass die so einen Widerstand machen?
Ja, natürlich. Man hat ja gewusst, dass der Widerstand kommt. Aber wir haben auch gewusst, dass die Leute, die dort aufs Gelände sind, normale Bürger sind und rechtschaffene Bürger zum grossen Teil. Die andere Gruppe, Terroristen, sind dann später auch noch aufgekreuzt. Und mit denen wäre es dann weniger lustig gewesen. Und es ist dann auch weniger lustig gewesen mit den Anschlägen, die noch gefolgt sind.
Das war deutlich ein Nachher gewesen, genau. Der Widerstand, der zum Teil auch rabiat war. Für Sie, wie emotional?
Also, es ist ja gewaltfrei ist ein Grundsatz, dass man dazu steht, also sich bekannt gibt, wie man heisst. Man meldet es vorher an. Man greift nicht Person an, sondern das, was er will machen, das Werk. Von dem her sind wir eigentlich mit den Gegnern immer menschlich umgegangen, umgekehrt auch. Also, es hat nie grosse Kässigkeiten gegeben. Was nachher gesehen ist, natürlich mit Sprengungen und so weiter, das ist dann der andere Teil gewesen. Aber was uns betrifft, sind wir eigentlich gut gefahren. Nachher auch im Bundesrat, muss ich sagen. Also, von dem her hat eigentlich auch die Schweiz, und das ist für mich stolz, die Schweiz hat so eine Besetzung überlebt, und zwar auf ordentlichem Weg, und das ist ja nicht selbstverständlich.
Turbulente Tage, genauer gesagt, turbulente 11 Wochen sind das gewesen. Eine Zeit auch, wo in einem Grossteil von der Schweiz eine Veränderung ausgelöst hat, die dann dazu geführt hat, dass man 14 Jahre später offiziell das Projekt eingestellt hat. Aber soweit sind wir noch nicht. Zuerst hören wir, was Sie für konkrete Erinnerungen haben an diese Zeit. Vielleicht sogar die ein oder andere Anekdote vor Ort. Oder hat es bei Ihnen am Stubentisch heftigste Diskussionen gegeben? srf1.ch, Kontakt ins Studio. Oder Sie können auch anrufen, 0848 440 222. 0848 440 222.
Hold on, she's waiting for a nightmare. Hold on, something to scare. Hey, watch out, she writes poems when she's bored like a champ. Sitting on a throne in her face, a sight like the queen of grace. Yeah, she seems like she has never been afraid in her eyes. A mirror full of shades, cause she's so sick of being told. Hold on, she's waiting for a nightmare. Hold on, something to scare. She hates when she cries, when she speaks. Story full of lies, never spoiled the moment with its truth. Anytime she go rise and shine, she is fine. With working all the time, she can stand a face that's full of lies. I said, oh, hold on. She's waiting for a nightmare. Hold on. To scare. I said, oh, hold on. She's waiting for a nightmare. Hold on. Something to cure. She is yearning up a nightmare where her heart is drumming again. Cause when she's lying in her bed, she wishes to find her mind again. I said, hold on. Just a little nightmare. Hold on. Something to
Farno, «Waiting for a Girl Like You» auf SRF 1. In einem Treffpunkt, wo wir es von einem epochalen Schweizer Moment haben. Vor genau 50 Jahren hat der Widerstand sich formiert gegen das geplante KKW Kaiseraugst, das dann tatsächlich nicht entstanden ist. Debatte, ob die Schweiz auch in Zukunft auf Atomenergie soll setzen oder nicht, die läuft ja immer wieder heiss. Namentlich wegen der Sorge auch um eine mögliche Strommangellage ist ein möglicher Totalausstieg eher weniger aktuell als auch schon. Die erste grosse öffentliche Debatte in unserem Land zu Kernenergie und damit auch zu Atomkraftwerken, die die Energie produzieren, hat vor eben 50 Jahren angefangen. Mit der Besetzung der Baustelle vom AKW Kaiseraugst. Die ganze Schweiz hat während knapp 3 Monate gebannt und auch ein Stund die Vorgänge beobachtet. Und ein Besetzer der ersten Stunde, das war der Anton, damals zu Muttenz zu Hause, jetzt zu Basel. Hallo Anton.
Hallo zusammen. Ja, buchstäblich in der ersten Stunde von der Besetzung bin ich dort gewesen.
Ah, wieso hast du gefunden, ich gehe dort an und besetze?
Ja, ich habe ja gewusst, also ich muss eigentlich vorne anfangen, ich bin ein Friedensbewegter und in einer Heimfahrt von einer Veranstaltung von Zürich war jemand im Auto und hat gesagt, ja, schau, da wird ein Atomkraftwerk gebaut. Und weil ich nicht einverstanden war und ein Auto hatte, bin ich auf die Liste gekommen und am Morgen hat es bei mir geschellt. Wobei ich mich heute noch wundere, dass ich das gehört habe, es hätte ja noch keine Handy und nichts gegeben.
Mhm.
Dann bin ich zuerst zu Kaiseraugst nach Münchenstein gefahren, habe dort noch einen Kollegen ausgeladen und dann sind wir zusammen nach Kaiseraugst raus.
Wie hast du die Situation so erlebt? Stimmung auch auf dem Gelände?
Ja, es war auf der einen Seite so eine Anspannung und auf der anderen Seite auch ein Stolz, dass wir das gemacht haben. Und ich habe dann mitbekommen, wie die Lastwagenfahrer gekommen sind, wie der Chef von denen reklamiert hat, ja, jetzt gibt es kein Einkommen mehr. Und irgendwann im Laufe des Tages bin ich dann aber gegangen, weil ich nicht bei mir hatte, sondern einfach das, was ich angezogen hatte.
Mhm.
Und ist noch etwas gesehen.
Jawohl. Wie lange bist du geblieben, letztendlich?
Eben, ich bin nur noch am Morgen geblieben, bin dann zu oben an die GV gegangen, wo Schweizer Fernsehen eine wichtige Rolle gespielt hat, nämlich die ist die einzige, die Licht gehabt und zum Abstimmen hat man das Fernsehen gebeten, das Licht anzumachen. Und am anderen Tag bin ich dann wieder in die Schule und bin dann halt wir zwei sind dann zusammen zum Rektor gerufen worden.
Jawohl.
Ich bin kurz vor der Matur gestanden und habe etwas Illegales gemacht, aber der Rektor Hahn, einen guten Freisinnigen, hat uns dann strengen Verweis erteilt. Und ich habe den Eindruck, er war ganz stolz, dass wir überhaupt nicht hingegangen sind.
Anton, ganz herzlichen Dank fürs Anrufen und alles Gute dir weiterhin.
Dankeschön. Und euch auch.
Ja, die vielen Leute, die da auf das Gelände geströmt sind, einer davon eben der Anton, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen typisch Peter Scholler und Uli Fischer, dass er spontan quasi da das mitbekommen hat und gefunden, ich ziehe auch dort hin.
Das ist so. Also die Medien sind für uns hilfreich gewesen, weil wir wirklich kein Handy und nichts gehabt haben. Und das hat sich natürlich wie ein Lauffeuer verbreitet. Wir haben natürlich auch die Ostern Plakate überall geklebt, besetzt am Dienstag. Und von dem her, gerade in den Schulen hat sich das durchgesprochen. Und auf dem Tech und so sind viele mit den Lehrern gekommen und gesagt, okay, das ist praktischer Unterricht, Staatskunde. Wir gehen aufs Gelände. Und auch am Sonntag sind wir viel spazieren. Das war ein Treffpunkt gewesen. Wir sind aufs Gelände gegangen. Wir haben ja natürlich auch immer gute Sachen gehabt zum Essen. Und ist natürlich auch für uns, ja, eine Einnahmequelle gewesen, ein bisschen manchmal, Spendenkessel. Also, das Dörfli hat davon funktionieren.
Uli Fischer, Sie als Direktor von der KKW Kaiseraugst AG, haben Sie irgendwelche Gegenmassnahmen versucht zu machen? Also eben, wir haben gehört, die Gegner von der Atomenergie, die haben das Ganze orchestriert schon fast. Haben Sie auch versucht, informieren, zu aufklären, um das Ganze ein bisschen stoppen?
Im Moment ist das nicht mehr sinnvoll gewesen. Die Leute sind den Weg eingespuren gewesen, dass für Gegenargument kein Platz mehr war. Man hat auch gar nicht können auf dem Gelände sich irgendwie bemerkbar machen. Es war einfach besetzt gewesen. Und man hat es besetzt gelassen vorläufig und hat dann, probiert mit Verhandlungen die Sache zu beenden. Gleichzeitig muss man auch sagen, sind dann zwei andere Kernkraftwerke gebaut worden, mhm, im vernünftigen Teil von der Schweiz. Und darum hat man vielleicht halt das Kaiserrausch fallen. Man hat dann gesehen, dass es wahrscheinlich nicht möglich ist, was sich dann auch bestätigt hat am Schluss mit der Verzicht.
Der Jürg Merz von Glarus hat noch angeläutet, damals noch zu Maisprach Basel-Land die Heime, dass er indirekt auch mitgeholfen hat, dass die Besetzung doch 3 Monate dauern konnte, indem er die Trinkwasserversorgung garantiert hat. Mögen Sie sich noch erinnern, Herr Scholler, dass das gut funktioniert hat, damals mit dem Trinken, so etwas Banales, was halt wichtig ist?
Ja, es hat viele Banales gegeben, auch ein WC ist nicht so banal, wenn man muss. Auf einem Gelände. Und tatsächlich, also wir haben ja, denn das Wasser ist abgestellt worden, der Strom ist abgestellt worden, wir haben wirklich nichts gehabt. Und alles müssen wir selber machen. Und die Wasserversorgung hat dann funktioniert. Es hat auch das Feldschlössl, hat uns dann einen Wassertank zur Verfügung gestellt und andere eben, so wie die Jürg Merz, haben dann geschaut, dass die Infrastruktur läuft. Und von dem her, wie gesagt, ist eigentlich ein autonomes Dörfli geworden. Wir haben natürlich auch schon Sonnenenergie gehabt, also das hat es dort schon gegeben. Mhm. Warmwasser haben wir gemacht. Alle Radios sind gelaufen mit Sonnenstrom. Und das ist natürlich auch der Highlight gewesen, weil wir haben ja nicht einfach besetzt, weil das lustig ist, sondern wir haben gesagt, diese Art Strom zu erzeugen ist gefährlich. Es gibt andere Möglichkeiten. Das war eigentlich auch unsere Botschaft gewesen und die haben wir natürlich auf dem Gelände auch gelebt.
Die 3-monatige Besetzung vom geplanten Baugelände für ein Kernkraftwerk Kaiseraugst hat schlussendlich dazu geführt, dass die Pläne Ende 80er Jahre begraben worden sind. Warum genau und wie das meine beiden Studiogäste erlebt haben, der KKW-Direktor von damals und der Aktivist, das im letzten Teil vom heutigen Treffpunkt.
have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you'll know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
Tender years,
will you care?
Can't know the fears that your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die.
Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you'll know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
Historische Tag für die Schweiz. Heute im SRF 1 Treffpunkt. 5'000 Menschen auf der Barrikade oder auch mal auf einer Wiese, wo eigentlich schon die Bauarbeiten hätten sollen laufen für ein Kernkraftwerk Kaiseraugst im Aargauischen. Genau vor 50 Jahren, Anfang April 1975, hat die unerwartete, aufsehenerregende Aktion stattgefunden. Und statt zwei Tagen, wie sich das die Besetzenden zuerst erhofft haben, sind es dann fast 3 Monate geworden. Die Behörden sind, ja, eher zurückgehalten gewesen, haben die Demonstrierenden lassen wehren. Die Projektleiter vom geplanten AKW sind frustriert gewesen. Und dann eben, nach knapp 3 Monaten, ist die Besetzung beendet worden. Peter Schuller als damaliger Aktivist dabei. Wie und warum ist es aus Ihrer Sicht zum Ende von der Besetzung gekommen?
Also, so schnell ist es nicht gegangen. Es hat natürlich alle Tage auch Vollversammlungen gegeben. Und dann hat es natürlich eben im Hintergrund die Schriftverkehr und Telefonat gegeben mit dem Bundesrat, mit dem Nationalrat, eben Hubacher-Gerwig. Und das hat ein paar Anläufe gebraucht, bis wirklich alle Zusicherungen da gewesen sind. Kein Haag, keine Veränderungen, Baustopp und direkte Verhandlungen mit dem Bundesrat. Weil das hat es natürlich noch nie gegeben, so Forderungen. Und wo dann endlich alles schriftlich vorgelegen ist, auch von der Kernkraftwerk-Kaiseraugst AG, als sie einverstanden sind, dann haben wir wirklich historisch beschlossen, wir räumen. Und das ist dann auch über die Bühne gegangen. Und am Schluss haben wir wirklich alles gelernt, wirklich sauber geräumt. Der Regierungsrat Lang ist dann von der Kantonsregierung Aargau persönlich mit mir gelernt abnehmen. Er hat gesagt, okay, ist okay. Und dann hat dann im Bundesrat Bescheid gegeben, doch, es ist geräumt, es ist in Ordnung.
Uli Fischer, Sie sind der Direktor gewesen von der Firma, die das AKW hätte sollen betreiben. Haben Sie dann, wo die Träumung stattgefunden hat, gehofft, es käme doch noch zu einem Bau? Oder haben Sie dort schon gedacht, das wird allweg doch definitiv nichts mit dem Projekt?
Trotzmal hat man auch gemeint, das Werk wird dort trotzdem bauen. Es sind langwierige Verhandlungen dann, sind gefolgt. Und am Schluss ist man dann eben zum Schluss gekommen, das Werk werde nicht gebaut. Dafür sind dann andere gebaut worden, um den Strombedarf von der Schweiz gleichwohl zu decken.
Spulen wir vielleicht führen. Am 1. Januar 1989, nicht ganz 14 Jahre nach diesen denkwürdigen Ereignissen, hat man die Planungen für das KKW Kaiseraugst dann offiziell beendet. Wenn Sie jetzt so zurückschauen, meine beiden Studiogäste, was für ein Fazit ziehen Sie aus diesen Turbulenzen, aus diesen Auseinandersetzungen von der damaligen Zeit? Ueli Fischer vielleicht?
Es ist erstmals so gewesen für meine Augen, dass man ein Vorhaben, das rechtlich abgesichert ist, mit allen rechtskräftigen Bewilligungen, nicht hätte können realisieren wegen einem Volksaufstand, gewissermassen, wie wir das damals empfunden haben. Und das ist eine für damalige Zeit schmerzliche Erfahrung gewesen, wo sich dann leider an anderen Orten im In- und Ausland wiederholt hat.
Peter Scholler, wenn Sie ein Fazit müssen ziehen
müssten? Es war, glaube ich, eine gute Prüfung für die Demokratie, denn wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Also es hätte es leiden, die Demokratie, weil es ist natürlich von unserer Sicht nicht alles richtig über die Bühne gegangen. Es ist zwar alles, wie der Herr Fischer gesagt hat, da gelegen, aber wir sind nicht einverstanden gewesen. Und es hat sich dann auch gezeigt bei den Verhandlungen, es hat schon noch Lücken gehabt, aber eben die Lücken zu füllen, hat dann eigentlich nicht mehr gelangt, weil Gösgen Leibstadt ist dann im Schatten eigentlich von der Besetzung Kaiseraugst gebaut worden, eben in der vernünftigen Schweiz, wie der Ueli Fischer sagt, und die unvernünftige Schweizer um Basel hat am Schluss gewonnen. Da sind wir natürlich dann froh gewesen.
Tun wir auf einer persönlichen Note enden, weil was auffällt, Ueli Fischer, Sie haben 2013 ein Buch geschrieben über die Vorkommnisse rund ums KKW Kaiseraugst, wo dann doch nicht gebaut worden ist. Und das Nachwort hat kein anderer geschrieben als der Peter Scholler. Warum haben Sie genau ihn angefragt, Herr Fischer?
Der Peter Scholler war mehr bekannt als ein sogenannt vernünftiger Besetzer. mit friedlichen Absichten. Und ich habe bewusst nicht wollen, einen Gegensatz anstehen, wo eigentlich keiner mehr müsste sein, nachdem alles in Minde dann verlaufen ist. Und darum habe ich Peter Scholler gefragt für das und er hat da zugesagt und ich bin froh, dass das so zustande kam, genauso wie die heutige Diskussion hier in diesem Radiostudio.
Wie haben Sie das gefunden, damals, Herr Scholler, dass Sie das Nachwort haben dürfen, schrägstrich müssen schreiben?
Ich bin sehr überrascht, also, das hat mich sehr geehrt. Da gefunden, das ist wirklich, das ist eigentlich die Idee, dass wir ja nie gegenseitig persönlich etwas hatten, sondern es sind andere Gründe gewesen. Und ich habe das Nachwort gern geschrieben, sehr gern. Und es wäre natürlich auch ein Hit, wenn jetzt der Ueli Fischer morgen könnte aufs Gelände kommen. Denn ja, da er wäre wirklich eine Art Star, weil ja, für ihn ist das viel Herzblut und für uns ist das viel Herzblut und das können wir doch nach 50 Jahren gemeinsam feiern. Das wäre ein Hit.
Ueli Fischer und Peter Scholler, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie für den 50. Jahrestag von Stopp KKW Kaiseraugst zu uns ins Studio gekommen sind.
Gut.
Ja, übrigens, die Sepp-Wiese, wo nie ein AKW draufgekommen ist, ist immer noch eine Wiese, aber vermutlich nicht mehr lang. Gemäss Landbesitzerin und der Gemeinde soll dort ein Gewerbegebiet für Life Sciences und die Pharmabranche entstehen. Und wie erwähnt, am Donnerstag gibt es auf Fernseh-SRF eine Doc-Sendung mit dem Titel «Protest gegen das AKW Kaiseraugst – Revolution in der Energiepolitik».
I believe in woman, my oh my. I believe in loving, my oh my. Don't a woman need a man? Try and catch one if you can. I believe in woman, my oh my. We all need someone. Talk to my own mind.
Super Slade auf SRF 1.
SRF Verkehrsinfo.
Von 11 Uhr in Graubünden ist die A13 zwischen Pian San Giacomo und San Bernardino in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt, folglich Stau vor beiden Tunnelzufahrten.
Die Nachrichten von SRF vom 11 Uhr mit Marco Koller. In der Schweiz haben im Jahr 2023 mehr als 700.000 Personen zu wenig Geld verdient, um den täglichen Bedarf zu decken. Dazu zählen unter anderem Essen, Mobilität oder auch die Wohnung. Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, waren 8,1% der Bevölkerung von Einkommensarmut betroffen, etwa gleich viel wie im Jahr davor. Zugenommen hat hingegen der Anteil an Personen mit offenen Rechnungen. Im Jahr 2023 lebten 6,3% der Bevölkerung in einem Haushalt mit mindestens zwei Arten von Zahlungsrückständen, ein Plus von 1,5 Prozentpunkten. Trotzdem gehöre der Lebensstandard in der Schweiz in Bezug auf das verfügbare Einkommen nach wie vor zu den höchsten in Europa, schreibt der Bund. Die Schweizer Armee führt in diesem Jahr mehrere gemeinsame Übungen mit dem französischen Militär in der Schweiz durch. An den Übungen beteiligt seien französische und Schweizer Panzer- und Artillerieverbände, schreibt das Verteidigungsdepartement VBS. Es sei die erste solche gemeinsame Übung seit den 1980er Jahren, teilt das VBS auf Anfrage mit. Dabei würden realitätsnahe Szenarien trainiert und das hochintensive Gefecht. Die Zusammenarbeit mit anderen Streitkräften sei unerlässlich, um die Verteidigungsfähigkeit der Schweizer Armee weiter zu stärken, schreibt das VBS weiter. Der frühere Marinekommandant Eli Shavit soll neuer Chef des israelischen Inlandgeheimdienstes Shin Bet werden. Das hat das Büro von Regierungschef Benjamin Netanyahu mitgeteilt. Vor anderthalb Wochen hatte die Regierung den bisherigen Chef des Inlandgeheimdienstes abgesetzt, wegen mangelndem Vertrauen, wie Netanyahu sagte. Das oberste Gericht stoppte die Entlassung aber vorübergehend. Nun muss es entscheiden, ob die Absetzung rechtmäßig war. Ein Urteil dazu hat es noch nicht gefällt. Wann Shavit sein Amt als Chef des Inlandgeheimdienstes